Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Wir gehen immer und immer mehr auf Weihnachten zu und wir haben uns aber gedacht, nach der großen Regeldiskussion in der letzten Woche werden wir uns auch in dieser Woche nochmal melden und eine kleine Folge aufnehmen. Und Tobi, wir haben dafür in dieser Woche mal wieder jemanden vom Tennismagazin eingeladen, aber es ist ein Gast, den wir bisher noch nicht hatten und wir freuen uns, dass die Person sich die Zeit für uns nimmt.
Ja, ich war auch ganz begeistert, dass in dem Fall du das so direkt nach unserem großen Regel-Podcast eingesteuert hast. Und insofern freue ich mich, am anderen Ende der Leitung die Franziska Brüls zu begrüßen. Hi, Franziska.
Hallo.
Franziska, wir machen mit dir wie mit jedem unserer Gäste ein kleines Spiel zu Beginn. Wir nennen das immer den Gäste-Tiebreak. Ich werfe dir mal 7 Halbsätze zu. Und du bist frei, wie auch immer du möchtest, diese Halbsätze zu beenden. Und wir machen das Ganze, damit unsere Hörerinnen und Hörer draußen so ein bisschen Eindruck kriegen, wer ist denn da diesmal bei uns zu Gast? Also insofern fange ich einfach mal an und sage, der erste Halbsatz lautet: Seitdem ich Tennis verfolge.
Boah, schwierig. Seitdem ich Tennis verfolge, ja, tut sich doch eigentlich einiges im Tennissport, was sehr interessant ist.
Ich glaube, da kommen wir gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs auch darauf zu sprechen. Aber bevor es soweit ist, sag uns mal, meine LK, also Leistungsklasse im Tennis, könnte.
Deutlich besser sein.
Spieler, die mir wirklich auf die Nerven gehen, sind.
Ohne jetzt spezielle Namen zu nennen, aber sind die, die das Geschehen neben dem Platz mehr in den Fokus rücken als das Spiel selbst?
Und hast du, wenn ich das zwischenrein fragen darf, das Gefühl, dass das mehr die männliche oder mehr die weibliche Seite des Spiels betrifft?
Ich glaube, das ist relativ ausgeglichen.
Okay. Die zukünftige Entwicklung des Profitennis.
Ja, um ehrlich zu sein, schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit ein bisschen darüber. Ja, glaube ich, steht so ein bisschen in den Sternen, aber ist auf jeden Fall sehr interessant, das in Zukunft zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt, weil ich glaube, dass es momentan sehr offen ist.
Oh, und ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich glaube, wir müssen zwischen Weihnachten und Silvester eine dreistündige Spezialfolge aufnehmen. Wenn dafür darüber jetzt sogar schon eine Bachelorarbeit geschrieben wird, da bin ich gespannt. Wir werden das weiterverfolgen, Daniel, das verspreche ich dir. Cooler Insight. Fünftens, Regeländerungen im Tennis können.
Sehr von Vorteil sein, aber genauso auch in die andere Richtung gehen. Also ja, halte ich auch mal sehr offen.
An der Stelle ein kleiner Einschub, wer unseren letzten Podcast, die große Regeldiskussion mit deinem lieben Kollegen Christian Albrecht Barschel vom Tennismagazin, mit Schwelli von den Sandplatzgöttern und Markus Teil von Eurosport noch nicht gehört hat, macht das mal über Weihnachten oder zwischen den Jahren. Es lohnt sich. Und deswegen erlaube ich mir an der Stelle eine kurze Zwischenfrage, Franziska. Welche Regeländerung kann denn von Vorteil sein aus deiner Sicht?
Also ich glaube grundsätzlich, wenn ich jetzt mal betrachte, wie interessant der Tennissport ist, auch für die Leute, die jetzt nicht, wie wir, sich irgendwie auch beruflich damit beschäftigen, glaube ich, ist es doch sehr langwierig, dadurch, dass wir nie wissen, wann ein Spiel vorbei ist, ob es nach einer Stunde vorbei ist oder nach 5 Stunden. Also im Sinne von einem zeitlichen Limit, dass es ein bisschen kürzer gehalten wird. Ich als Tennisspielerin und Tennisliebhaberin finde natürlich dieses offene Ende sehr gut, aber ich glaube, dass es eine Vielzahl der Zuschauer, dass es denen dann doch zu lange dauert. Also in dem Sinne müsste man eigentlich einen ganz guten Kompromiss finden.
Sehr schön. Vielleicht kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal drauf. Ansonsten haben wir einen weiteren Experten oder besser gesagt eine Expertin für unsere Regelrunde Nummer 2 im kommenden Jahr. Sechstens, die WTA-Tour ist meines Erachtens.
Ist sehr unterschiedlich, also ja, sehr variabel eigentlich. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Und siebtens, als Steffi Graf ihr letztes Match bestritt.
Ich glaube, da habe ich noch nicht gewusst, was Tennis ist.
Ich danke dir ganz herzlich, Franziska, und spiele den Ball mal rüber auf die andere Seite des Netzes zu Daniel. Daniel als Steffi Graf, ihr letztes Match. Oh Gott. Daniel als Steffi Graf, ihr letztes Match bestritt.
Da bin ich noch in die Grundschule gegangen. Das erste Match, an das ich mich bewusst erinnern kann, ist das Finale von Goran Ivanisevic in Wimbledon. Damit du es mal weißt.
Ja, ich weiß das. Aber jetzt wissen es alle. Jetzt
Jetzt
wissen
wissen
es
es alle.
alle. Ja.
Ja, nee, aber genau, ich gehöre auch schon zu dieser Generation, die Steffi Graf nie wirklich spielen sehen hat, die aber natürlich den Mythos kennt. Und Franziska, da sind wir bei unserem ersten Thema, denn der Übergang passt ja gerade wunderbar. Du warst in Shuhei bei dieser Elite Trophy. Da werden wir sicherlich gleich auch noch ein paar Sätze insgesamt zu verlieren. Aber du hast unter anderem auch Steffi Graf dort treffen dürfen, denn die ist, ich glaube, seit 4 Jahren jetzt mittlerweile Turnierbotschafterin dort. Und es gab eine Presserunde, wo du dran teilgenommen hast. Erzähl uns vielleicht mal, wie es dazu kam, was du vielleicht auch vor Ort gemacht hast und was so dein Eindruck von Steffi Graf gewesen ist.
Ja, genau. Also ich war eingeladen, über das Tennismagazin nach Zhuhai zu kommen. Und ich wusste zwar, dass Steffi Graf die Botschafterin ist, aber ich habe es für relativ unwahrscheinlich gehalten. Und ja, es hieß dann anfangs nur, weil ich von der deutschen Presse bin, dass ich eventuell als Einzige die Möglichkeit hätte, mit ihr zu sprechen. Aber wie er schon gesagt hat, ist dann eine kleine Runde draus geworden. Wir waren 8 Journalisten, mussten vorher auch tatsächlich Fragen einreichen, die von ihrem Management dann abgebrochen, bestätigt wurden. Und ja, also ich kannte Steffi als Spielerin nie und habe sie dann praktisch auch so zum ersten Mal erlebt und wie zurückhaltend sie eigentlich ist. Und ja, diese ganze Unruhe um sie, als sie gekommen ist, war viel größer als sie, also sie hat das gar nicht so wirklich vermittelt. Sie war eigentlich fast sogar schüchtern uns gegenüber. Also ich war sehr positiv überrascht für eine Frau, die so viel erreicht hat in ihrer Karriere, so bodenständig ist und so menschlich einfach einem gegenübertreten konnte.
Ja, du hattest, es gab ja auch einen Artikel im Tennismagazin beziehungsweise online und da wurde, oder da hast du geschrieben, der Artikel ist ja natürlich von dir, dass jede Person eine Frage einreichen konnte. Weil wir natürlich alle neugierig sind, was war denn deine Frage und wie hast du diese Runde allgemein empfunden? Also fandest du das ihr angemessen? Fand sie das vielleicht auch selber übertrieben, weil sie ja wirklich als sehr zurückhaltend und schüchtern gilt? Erzähl uns da mal ein bisschen was von.
Genau, ich fange mal vorne an. Also die Frage, die ich eingereicht hatte, war über das Turnier, das neue Turnier in Berlin, weil das ja im Steffi-Graf-Stadion gespielt wird und ob sie dort eben eine Rolle übernehmen wird. Also darüber ging meine Frage, die sie dann auch eigentlich relativ klar beantwortet hat, dass sie das sehr freut mit dem Turnier, dass sie mit Sicherheit auch vor Ort sein wird, aber dort keine tragende Rolle übernehmen wird. Ja, und mit der Einreichung der Fragen, das kannte ich so auch noch nicht. War auch, also meines Erachtens, die Fragen sind auch alle, die wir eingereicht haben, genauso durchgegangen. Zwischendurch gab es mal kurze Zweifel. Aber letztendlich war sie auch so souverän, dass ich nicht wirklich verstanden habe, warum wir diese Fragen eingereicht haben. Vielleicht, dass sie sich minimal darauf vorbereiten konnte, dass sie die Wortwahl richtig trifft, ich weiß es nicht. Aber ich fand es fast ein bisschen übertrieben.
Ich glaube, das ist, Daniel, du hast es in deinen einleitenden Worten gesagt, dieses Wort Mythos, das beschreibt es eben ganz gut. Und es gab da auch mal einen fantastischen Artikel von einem deutschen Sportjournalisten, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Süddeutschen war oder im Spiegel, hatte ich den, glaube ich, mal gelesen, wo beschrieben wurde, was es eigentlich bedarf, um ein Mythos zu werden und nicht nur ein Sportstar. Und das ist sie sicherlich und wahrscheinlich, weil sie eben auch mit dieser Genauigkeit und gleichzeitig aber auch mit dieser Sorgfalt sehr, sehr genau kontrolliert, was überhaupt von ihrem Leben nach ihrer aktiven Karriere als Tennisprofi nach draußen dringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf der einen Seite ein Sicherungsmechanismus ist und auf der anderen Seite natürlich genauso dazu auch dient, den Mythos nicht zu untergraben.
Ja, gut möglich.
Ich meine, das ist, wir berichten ja darüber, oder wir unterhalten uns darüber, und haben jetzt die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Das ist ja fast wie wenn man jemanden fragt, der ein seltenes Tier gesehen hat, irgendwie so Urlaub gemacht hat und sagt: Echt? Du warst da unten, hast du einen Yeti gesehen? So hört sich das an.
Ja, ich bin tatsächlich auch sehr oft darauf angesprochen worden. Ich meine, ich habe diesen ganzen Hype um sie ja nie wirklich mitbekommen. Klar hat mir ihr Name was gesagt, ich wusste auch, wer sie ist, aber als sie Tennis gespielt hat, habe ich ja noch gar nicht gelebt. Also war das für mich noch so ein bisschen unverständlich. Aber ich muss auch sagen, als ich sie getroffen habe, war ich einfach beeindruckt von dieser bodenständigen Persönlichkeit und wie einfach sie auch damit umgegangen ist. Also es war ein super interessantes Erlebnis und auch wirklich eine schöne Begegnung. Und ja.
Gab es denn eine Frage, die vielleicht ein bisschen über das aktuelle Tennisgeschehen hinausging, oder war damit nicht zu landen? Also ich würde sagen, die irgendwo auch nur annähernd in einen privateren Einblick bietet oder einen Blick auf die Welt oder was auch immer.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, wurde wirklich hauptsächlich über das aktuelle Tennis oder ihre Rollen, die sie irgendwo spielt, also jetzt wie bei diesen Turnieren oder so, oder auch in Bezug auf China wurde sie viel gefragt, aber ich glaube, dass über das private Leben, da ich glaube, da hatte auch jeder zu viel Respekt davor, für das zu fragen, weil man eben auch weiß, dass sie das private Leben gerne aus der Presse raushält.
Wir werden weiter die nächsten 30 Jahre damit leben müssen, dass es hier wie eigentlich keinem anderen Sportler und keiner anderen Sportlerin gelungen ist, diesen Schritt vom Aktiven ins passive Privatleben so zu meistern, wie man sich das eigentlich für solche Menschen nur wünschen kann. Denn das ist wirklich, ich kenne keinen anderen Sportler, bei dem das nach der aktiven Karriere so gelaufen ist wie bei ihr. Das ist wirklich bewundernswert.
Ja, auf jeden Fall.
Daniel, wie war das bei dir, als du passiv geworden bist?
Oh, ja, wie habe ich das nach meiner großen Karriere geschafft, bodenständig zu bleiben? Ja, natürlich durch den Tennisproleten-Podcast.
Das hast du gut hingekriegt, muss ich sagen. Das hast du gut hingekriegt. Aber lass uns doch nochmal zurück jetzt nach Asien kommen. Das Turnier selber dort, wie hast du das aus deinen, sag ich mal, zwei Warten erlebt? Einmal als Abgesandte des Tennismagazins und dann natürlich auch aus Fansicht und Begeisterte des Tennissports. Was waren deine Eindrücke?
Also erstmal war ich anfangs sehr überrascht, wie leer das Stadion dort war. Ich konnte es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, weil die Spiele wirklich hochklassig waren. Die haben Spaß gemacht zu schauen. Es gab kaum ein langweiliges Match oder so. Hochklassige Spielerinnen. Also es war auch alles top organisiert. Auch rund um das Turnier wurde ganz viel gemacht, sei es Hüpfburgen für Kinder, Bälleparadies, kleine begehbare Museen über die chinesische Geschichte. Es war alles super toll gemacht. Ich habe irgendwann überlegt, ob die Tickets dort so teuer sind, aber umgerechnet haben die auch knapp 8 € gekostet.
Wow, das ist
Und
günstig.
da war ich halt sehr überrascht darüber. Aber man muss es halt auch immer so ein bisschen in Relation sehen. Wir Deutschen verdienen eben auch deutlich mehr Geld als die Chinesen. Und dann sind für die 8 € wieder ein bisschen mehr Geld. Ja, und das war, glaube ich, so die ersten 4, 5 Tage mein Eindruck, dass ich einfach nur schockiert war darüber, wie leer das Stadion ist, obwohl das eigentlich so eine tolle Veranstaltung ist. Also auch mit dem Rundherum, was organisiert war, das war schon beeindruckend, aber eben genauso traurig dann zu sehen, wie leer das Stadion ist und auch eigentlich in dem Zusammenhang, wie wenig Interesse die Chinesen dann auch tatsächlich für dieses Turnier haben.
Das ist ja durchaus eine Kritik, die wir in den letzten Wochen vermehrt gehört haben und letzten Endes auch sehen können an den Fernsehschirmen bei den Übertragungen, dass sowohl bei den Herren als auch vor allen Dingen bei der Vielzahl an Damenturnieren, die dort stattfinden, die Ränge extrem leer bleiben. Und die Frage ist halt wirklich, inwiefern das eben aus wirtschaftlichen Interessen dort getrieben wird, aber ob der Bedarf und die Nachfrage nach so einer Vielzahl an Turnieren dort in Asien wirklich so vorhanden ist, um dann auch ja, für stimmungsvolle Kulissen zu sorgen. Zumal bei dem Elite Trophy Turnier ja nun man die Sicherheit hat, dass wirkliche Top-Spielerinnen antreten und nicht irgendwie nur in Anführungsstrichen die Nummer 130 der Welt gegen Nummer 78.
Ja, genau. Also das war auch das, was uns so überrascht hat. Wir waren ja tatsächlich auch besonders im Doppelspieler vor Ort. Und ja, auch eine chinesische Spielerin, die eine Wildcard erhalten hat. Und also ich meine, wenn man das jetzt vergleicht in Deutschland, wenn beispielsweise Alexander Zverev irgendwo spielt, dann kommt das Publikum ja auch, weil sie den gerne sehen wollen. Und das war dort erstmal nicht zu sehen. War dann, als es aufs Halbfinale zuging, schon besser besucht. Und auch das Finale sah für uns relativ ausverkauft aus. Aber wir haben halt auch gemerkt in dem Publikum, in dem wir dann gesessen haben, dass, glaube ich, gar nicht so wirklich bekannt ist, wie man sich auch verhält in einem Stadion.
Wie muss man sich das vorstellen?
Das Spiel wurde, also das Finalspiel wurde relativ häufig unterbrochen, weil das Publikum zu laut war, weil die Leute aufgestanden sind und rumgelaufen sind oder einfach nicht auf die Plätze gegangen sind, weil irgendwelche Kinder geschrien haben. Und das war halt nicht nur einmal. Also das war auch irgendwann so, dass die Spielerin gesagt hat, ich spiele gleich nicht mehr weiter, das ist so anstrengend. Also die Kiki Bertens war das. Mhm. Und ja, auf den Gängen haben überall ja, so Mitarbeiter gestanden mit Schildern, bitte leise sein, bitte keinen Blitz verwenden, bitte hinsetzen. Und eigentlich hat es die Leute relativ wenig interessiert. Also auch, fand ich, war ein bisschen der Respekt vor den Spielerinnen, also der war nicht gegeben. Das war halt dann überraschend, wo wir uns später gefragt haben, ob es da nicht doch besser ist, auch für die Spielerinnen vor einer leeren Halle zu spielen. Und ich finde aber, dass ich hatte mit Diana Jastremska gesprochen, und die hat es eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht, als sie gesagt hat, es ist mir egal, ob das Stadion voll ist oder leer ist, ich bin hier, um mein Spiel zu spielen und das gewinne oder verliere ich unabhängig von dem Publikum. Und ich finde, dass wenn alle Spielerinnen diese Einstellung haben, dann trifft es das auch eigentlich ganz gut. Aber natürlich ist es halt auch diese Stimmung, die vermittelt wird bei Fernsehübertragungen, ist dann natürlich ein bisschen trist.
Wow, aber gerade Letzteres ist natürlich insofern dann doch nochmal interessant, als dass wir im schon angesprochenen letzten Podcast auch darüber gesprochen haben, inwiefern Tennis für die Zuschauer vor Ort in Zukunft attraktiver werden könnte. Und da ist natürlich eine offene Diskussion immer wieder die des sogenannten Free Flow, also dass man Zuschauern erlaubt, ins Stadion rein und rauszugehen, wann immer sie das möchten. Und damit voraussetzt, dass Tennisspieler sowas einfach abkönnen und nicht bitte übersensibel sein sollen, wenn da Bewegung im Publikum ist. Wie würdest du das einschätzen, auch vor dem Hintergrund, dass du selber auch aktive Spielerin bist und sicherlich auch auf dem einen oder anderen Court, auf dem du schon gespielt hast, mit Unruhe hast umgehen müssen? Was ist deine Meinung dazu?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ja normal nicht vor großem Publikum, aber dass mir auch viele kleine Bewegungen auffallen und dass ich ganz oft mitbekomme, was neben dem Platz eigentlich los ist und dass mich das sehr stark ablenkt. Und ich weiß nicht, wie gut ich das ausblenden könnte, wenn ich auf dem Court stehen würde und die Leute dauernd rumlaufen würden oder so. Von daher kann ich die Regelung gut verstehen, aber ich muss auch zugeben, ich bin ja so groß geworden, ich kenne das ja nicht anders, außer dass es immer ruhig zu sein hat. Also ich glaube, wenn von vornherein irgendwie das abgeschafft werden würde mit dieser Ruhe und dem Sitzen bleiben, dass dann die Stimmung vielleicht auch anders werden würde. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall für die Zuschauer, auch für die, die nicht regelmäßig Tennis gucken, schon sehr interessant sein könnte und noch mal ein bisschen Anreiz schaffen würde, wenn sie nicht so gezwungen wären, diese Ruhe zu haben, sich nicht unterhalten können oder auf Toilette gehen können, wann sie wollen. Mhm. Also ich glaube, das könnte für die Zuschauer auf jeden Fall ein großer Vorteil sein. Aber ich verstehe natürlich die Kritik der Spieler auch. Dadurch, dass sie es jahrelang so gewohnt sind, in Ruhe zu spielen und dass sich niemand bewegt. Also kann ich auch sehr gut verstehen.
Es scheint ja, ich habe das noch nie, also bis auf einem YouTube-Video mal, aber ansonsten noch nie großartig länger gesehen. Es scheint ja in den USA beim College-Tennis zu funktionieren, inklusive Cheerleadern und allem drum und dran. Nur so ganz vorstellen kann ich es mir auch noch nicht, gerade deswegen, weil Tennis so auch so ein extremer Kopfsport ist und diese Konzentration auf diese wenigen Momente, in denen du schlägst, so, wie ich finde, so massiv anders ist als jetzt bei einem Basketball- oder Fußball- oder Handballspiel. Ich tue mich mit dem Gedanken auch noch schwer. Daniel, du als Tennisprolet würdest gern reinrufen, oder?
Ja, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, also das ist Tennissport für mich so ein Alleinstellungsmerkmal, was dieser Sport halt hat und was ich halt auch immer sehr genieße. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich fahre immer jedes Jahr eine Woche nach Halle und bin da denn die ganzen 9 Tage. Und was ich da nämlich unter anderem auch genieße, ist das, dass ich da 9 Tage lang mir Tennis ansehen darf und irgendwo sitzen darf, wo es um mich herum ruhig ist. Ich würde jetzt mal ganz überspitzt sagen, Tennis ist im Sport die Oase der Ruhe. Und da wird mir schon sehr was fehlen, wenn das abgeschafft wird. Und gerade Schwelli hatte ja auch noch dieses Beispiel gebracht, dass es auch gar nicht so sehr um die Spielerinnen und Spieler geht, sondern dass es ja auch als Zuseherin, Zuseher ganz schnell auch anstrengend werden kann, wenn du dann plötzlich irgendwie Leute um und neben dir hast, die dann an dir vorbei wollen, weil sie irgendwie gerade auf ihren Sitzplatz wollen oder raus wollen, während das Spiel läuft. Also ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, wie das zu laufen hat. Und ob das wirklich umgesetzt werden könnte und ob das funktionieren würde, weil Tennis ja nun mal auch sich von anderen Sportarten, wo du aufstehen darfst und hin und her laufen darfst, einfach unterscheidet. Gar nicht mal so sehr die Kopfsache, aber so gerade auch Punkt für Punkt, du hast Unterbrechungen dazwischen. Das ist ja was anderes zum Beispiel als beim Fußballspiel, wo es irgendwie läuft und das Spiel irgendwie immer weitergeht und jetzt mal ganz übertrieben gesagt, es ja auch nicht in jeder Sekunde ganz Wichtiges passieren könnte. Beim Tennis sagen wir ja selber immer alle so, jeder Punkt kann so ein Match entscheiden. Von daher, ich kann es mir wirklich absolut gar nicht vorstellen. Ich würde sogar eigentlich am liebsten mal, Tobi, vielleicht machen wir das ja mal, oder auch mit den Kolleginnen und Kollegen vom Tennismagazin zusammen, dass wir mal einen Betriebsausflug in die USA machen, zum College-Tennis, um uns das mal anzusehen.
Oh ja, hiermit offiziell vorgeschlagen. Legst du da ein gutes Wort für uns ein? Wir würden gerne mitkommen.
Mit Sicherheit, das probiere ich.
Sehr schön. Apropos mitkommen, bist du denn eigentlich losgelöst von deiner vorhin angesprochenen Bachelorarbeit und für die Arbeit, die du jetzt beim Tennismagazin machst, bist du denn Tennisreisender? Also fährst du gern auf Turniere, auf Profiturniere, oder bist du also erstmalig jetzt reingerutscht durch die China-Reise?
Nein, also ich war privat auch relativ häufig bei irgendwelchen Turnieren und also es hat mich immer schon, beziehungsweise jetzt in den letzten paar Jahren schon privat sehr oft angesprochen, besonders in Stuttgart war ich, glaube 3 oder 4 Mal, habe tatsächlich auch das letzte Turnier da noch gesehen und halt alles, was bei mir zu Hause in der Nähe liegt, oder also zum Beispiel in Metz war ich noch, aber ja, China war dann tatsächlich das größte Turnier, auf dem ich bis jetzt war.
Okay. Und auch kleinere Turniere, so wie Challenger oder Future-Turniere?
Future-Turniere nicht bewusst, aber Challenger war ich in Heilbronn ein paar Mal und in Koblenz.
Ja. Ich frage natürlich deswegen, weil ich eine ganz fiese Brücke im Hinterkopf habe. Meinst du, dass es einfach ist, auf solchen Challenger-Turnieren ein Match zu verschieben?
Ehrlich gesagt, wirklich beurteilen kann ich das natürlich nicht. Ich habe natürlich auch Gespräche geführt in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass es besonders auf ITF-Turnieren leichter ist, also auf den noch unterklassigeren Turnieren. Wie das bei den Challenger-Turnieren ist, ich glaube, die stehen schon noch mal mehr im Blickpunkt, dass es eher auffallen würde als bei den ITF-Turnieren.
Also an euch da draußen, ihr wisst wahrscheinlich, weswegen ich das frage, aber es gab ja die letzten 48 Stunden, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, eben weitere Enthüllungen im Bereich der Match-Fixing-Affäre, sprich, dass ein internationales Ermittlerteam hingegangen ist und gerade einen relativ großen Wettskandal im Tennis, in dem Fall auf der ATP-Tour, inklusive möglicher Verstrickungen von Top-50-Spielern am Aufdecken ist. Und für Leute, die sich dafür ein bisschen mehr interessieren, für die ist das sicherlich nichts Neues. Aber für die anderen sei gesagt, dass natürlich in erster Linie die Turniere auf unteren Levels davon betroffen sind oder betroffen zu sein scheinen, da auch dort gewettet werden kann und natürlich die mediale Berichterstattung und Überwachung auf einem geringeren Level stattfindet als jetzt bei einem Grand-Slam-Turnier. Aber nichtsdestotrotz, Franziska, ich meine, so ein Doppelfehler kann einem in Roland Garros rausrutschen oder in Heilbronn. Also irgendwie so richtig nachweisen kann man das ja nicht im Tennis, oder?
Ja, ich glaube, wenn es wirklich tatsächlich richtig beabsichtigt ist, dann ist es halt eben nicht nur ein Doppelfehler, sondern dann müssen es ja schon mehrere sein. Und ich weiß nicht, ich habe es bisher noch nicht probiert, ein Spiel abzuschenken oder so, aber so leicht erscheint mir das auch eigentlich gar nicht, dass es auch unauffällig wirkt. Also von daher geht ja nicht nur um einen Doppelfehler oder mal einen Ball, der ins Netz fliegt oder ins Aus geht, sondern das muss ja schon ein bisschen mehr sein. Von daher stelle ich es mir auch gar nicht so leicht vor, dass es auch nicht auffällt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das gekonnt machen und genau wissen, wie sie es machen sollen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir über sowas noch keine Gedanken gemacht habe.
Daniel, zu deiner aktiven Zeit?
Ich habe ja eh immer verloren, deswegen musste ich nichts herschenken. Das war da sehr eindeutig. Was ich jetzt eher sehe, ich bin mal gespannt, inwieweit sich das dahin entwickelt, dass vielleicht auch innerhalb der Spielerinnen und Spieler wieder eine Preisgelddebatte losgeht, weil Andrea Petkovic hat das ja im ZDF erzählt, in diesem Sportreportagebeitrag, wo sie ja meinte, also dass natürlich klar in erster Linie gezielt Spielerinnen und Spieler aus ärmeren Ländern angesprochen werden, weil die natürlich, wenn sie irgendwie auf der ITF-Tour spielen, nicht so viel Geld verdienen und irgendwie sich aber finanzieren müssen und das natürlich dann schnelles Geld ist. Ob man da irgendwie eine Debatte jetzt lostritt, vielleicht auch von Spielerinnen-Spielerseite, dass man sagt, also hier, das ist doch quasi ein Argument mehr, um auch irgendwie auf unteren Touren uns besser auszufinanzieren, damit sowas nicht gemindert wird, weil ich glaube, insgesamt wird dieser Skandal jetzt wahrscheinlich dann irgendwie für ein paar Wochen, ein paar Monate für Aufsehen irgendwie ein paar Spielerinnen und Spieler gesperrt werden. Aber das wirst du ja nicht aus der Welt schaffen. Also du wirst das ja nicht irgendwie dahingehend bekämpfen, dass es nicht mehr stattfindet. Ich bin zum Beispiel auch mir sicher, dass wir in spätestens 10, 15 Jahren mal wieder nächsten Wettskandal im Fußball haben, weil Kriminalität gibt es irgendwie überall. Sondern ich bin eher gespannt, wie das innerhalb wirklich der Szene diskutiert wird und ob es da irgendwelche Änderungen gibt. Weil ich glaube, eine ITF und so insgesamt wird da auch kein Interesse haben, dass man da irgendwie das bisschen der Unterton in diesem Sportreportagebeitrag eine Auflösung des Ganzen macht, weil solange halt das Geld fließt und man ja auch mit dieser Agentur Geld verdient, an die ja diese ganzen Daten für die Wetten verkauft werden, wird da wahrscheinlich keine hundertprozentige Auflösung stattfinden. Ich glaube, das muss wirklich von Seiten der Aktiven kommen. Und da bin ich mal gespannt, was sich da tut.
Ja, ich denke, das ist, du hast die wesentlichen Stichpunkte da erwähnt, die relativ klar erscheinen lassen, dass das so eine Art Teufelskreis ist. Es ist natürlich ein System, also nicht das, der Wettbetrüger, sondern das Systemtennis und der Geldkreislauf dort wird natürlich massiv auch davon genährt, dass Tennis eine der weltweit am besten vermarkteten Sportarten ist, wenn es darum geht, darauf zu wetten und auch erstmal ganz legal darauf zu wetten. Fußball und Tennis ist irre, was das weltweit an Wettgeldern anzieht. Gleichzeitig treten einige der großen Wettanbieter wiederum als Sponsoren auch von Tennisturnieren etc. Also die schießen sozusagen das Geld in den Kreislauf rein, was dann wiederum, und da hast du vollkommen recht, wir haben da auch schon ein, zweimal drüber gesprochen, an und für sich so verteilt werden müsste an Spieler, dass eben diese Anfälligkeit für die Annahme von Betrugsgeldern dort abgemildert wird. Aber ich gebe dir recht, das wird sehr, sehr schwierig sein, sowas komplett aufzudecken, weil natürlich die führenden Organisationen, allen voran die ITF, aber auch ATP und WTA natürlich tunlichst alles dafür tun werden, um das Ding schnellstmöglich von der Oberfläche zu bekommen, von der Tischoberfläche zu bekommen, da es einfach schnell am Image kotzt.
Eben, genau. Das ist ja das Ausschlaggebende. Das ist letztendlich natürlich für ein Produkt, was du vermarkten willst, schlechte Werbung. Und deswegen, ja, warten wir mal ab, was da noch so rauskommt und inwieweit das wirklich vielleicht auch für Veränderungen sorgt. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ja.
Auf jeden Fall stelle ich gerade fest, Franziska, dass es irgendwie so gar nicht ruhig wird um Tennis. Ich dachte so, im Dezember kann ich mal die Füße hochlegen. Wir machen bei den Tennisproleten eine Sendung und dann hat sich's und dann ist Weihnachten, Neujahr und dann gucken wir nach Australien. Aber es ist irre viel los im Moment, oder wie erlebst du das?
Ja, tatsächlich. Also bei mir steht auch weder Facebook noch Twitter irgendwie still. Es kommt doch alle paar Tage irgendwas Neues. Sei es, die Spielerin hat einen neuen Trainer oder die hört auf. Keine Ahnung, irgendwas ist immer, irgendein Turnier, wie jetzt Saudi-Arabien. Dann war natürlich noch die Reise von Zverev und Federer zwischendrin. Also ja, ruhig war es bei mir auf jeden Fall auch nicht.
Ist es denn dann noch, was heißt glaubwürdig? Ich meine, dass Spieler, dass Profis eine Pause brauchen, ja. Aber ich habe dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, dass so gar keine Pause war.
Ja, auch durch den Davis-Cup, ne?
Ja, der Davis-Cup spielt da, glaube ich, auch noch mal mit rein.
Ja, oder ja, auf der einen Seite das, dann gab es viel weniger Posts von Spielerinnen und Spielern, die irgendwo im Urlaub sind und sich sonnen. Hatte ich das Gefühl, das war die letzten Jahre viel mehr. Kann aber auch daran liegen, dass Schibulkova nicht mehr aktiv ist. Die war immer sehr aktiv auf Instagram. Nein, aber insgesamt, ich habe das Gefühl, Davis Cup war vorbei und es fangen woanders schon wieder die nächsten Einladungsturniere statt. Also ich bin gespannt, inwiefern sich das im Januar zeigt beim einen oder anderen Spieler, ob die Regeneration diesmal wirklich lang genug war. Ich habe da so meine Zweifel.
Ja, nee, sehe ich eigentlich genauso.
Gut, dann, Tobi, sind wir, glaube ich, mit all dem durch, was wir so uns vorgenommen haben für diese Woche.
Ja, vielleicht eine letzte Frage noch. Mal gucken, vielleicht hat Franziska ganz spontan noch eine Idee. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn ich jemandem eine Freude zu Weihnachten machen möchte, was ist das schönste Tennisgeschenk, was ich verschenken kann?
Also ich glaube, ja, Karten für einen Grand Slam. Also jetzt, Deutschland liegt ja jetzt relativ nah Paris. Ist mit Sicherheit für einen Tennis-Fan was ganz Tolles, das auch mal live mitzuerleben.
Perfekt. Also, Daniel, hast du noch einen Tipp?
Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir Franziska schon hier haben und uns einschleimen wollen, könnten wir natürlich sagen, ein Tennismagazin-Abo.
Natürlich.
Das stimmt, das ist auch nicht schlecht.
Für alle die machen wir jetzt wirklich mal, ich glaube, das lohnt sich wirklich, da wir auch viele Gäste hier haben und dadurch unsere Hörerinnen und Hörer davon einen Eindruck bekommen haben, da arbeiten sehr, sehr kompetente Menschen im Bereich Tennis und die wirklich 10-mal im Jahr ein sehr, sehr gutes Heft jeweils vorlegen, das sich zu lesen lohnt. Definitiv. Schaut einfach mal auf tennismagazin.de.
So Dankeschön. Machen wir das.
Ja, sehr gerne vorbeischauen. Freut uns natürlich alle sehr.
Dann danken wir dir ganz herzlich, Franziska, für deine Zeit heute mit uns hier.
Ich wünsche
dir für deine Bachelorarbeit alles, alles Gute und sind natürlich dann gespannt auf eine Zusammenfassung derer, die wir dann im nächsten Jahr bei den Tennisproleten besprechen werden, inklusive Benotung.
Vielen lieben Dank.
Ja, von meiner Seite aus. Frohe Weihnachten an alle Hörerinnen und Hörer. Es hat wie gesagt, eine Menge Spaß gemacht. Und das letzte Wort gebührt wie immer Daniel.
Ja, Franziska, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Wir geben ja auch immer unseren Gästen die Möglichkeit, wenn sie denn möchten, dass sie Werbung für Instagram, Twitter machen können. Kann man dir da irgendwie folgen?
Ja, natürlich. Ihr findet mich auf Instagram, ein bisschen kompliziert, unter Franzi_B_. Ja, und auf Twitter ist es Franzi und 2B.
Und auch uns kann man natürlich folgen, wenn man möchte. Das kann man machen bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Ihr wisst es ja, unter Tennisproleten findet man uns. Wenn ihr auch sonst Fragen, Anregungen, Kritik, Liebeserklärungen an Tobi oder sonst was habt, schreibt auch gerne eine Mail an kontakt@tennisproleten.de. Und ja, wir schauen mal, ob wir vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr uns irgendwie melden in irgendeiner Form. Das werdet ihr dann mitkriegen, wenn ihr uns abonniert in den Podcatchern eurer Wahl. Und sonst kann ich mich auch nur verabschieden vorerst. Ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut durch die Tage. Bis dahin und tschüss.